Moin.
Hallo. Hallo am Video. So, Fragen, Wünsche, Beschwerden, bevor es weitergeht. Wir haben letztes Mal ein paar neue Definitionen gesehen am Ende. Ist da irgendwas hängen geblieben, worüber Sie jetzt am Anfang sprechen wollen, bevor wir was beweisen? Sieht nicht so aus, wir können noch mal kurz gucken. Es ging darum, sich zu überlegen, was bedeutet, dass Vektoren senkrecht aufeinanderstehen, bezogen auf eine Bilinearform. Wir haben uns überlegt, dass wir das nur definieren wollen für den Fall, dass es dabei egal ist, in welcher Reihenfolge wir die Vektoren in die Bilinearform reinschreiben. Sonst hätte man quasi eine unterschiedliche geometrische Anschauung aus zwei verschiedenen Richtungen, das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir eingeführt, was es heißt, orthosymmetrisch zu sein. Später kommt dann noch eine Verstärkung davon, wo man fordert, dass es immer egal ist, in welcher Reihenfolge die Vektoren da stehen, das heißt dann symmetrisch. Okay, und dann haben wir uns den Senkrechtraum angeschaut von einer Teilmenge von Vektoren und wir haben den Senkrechtraum von allem angeschaut. Das ist das Radikal, das heißt, das besteht aus allen Vektoren, die auf allem senkrecht stehen, bezüglich der Form, mit der wir angefangen haben. Und Vorsicht, häufig wird es jetzt so sein, dass wir voraussetzen müssen, dass die Form orthosymmetrisch ist, damit wir die Begriffe sinnvoll benutzen können und damit das alles, was wir machen, überhaupt definiert ist. Ja, Mini-Beispiel vielleicht vor dem nächsten Lemma. Ich sehe jetzt erstmal keine Fragen. Dann geht mal da nach links.
Und hier steht der unmotivierte Ton.
Also kleines Beispiel. Wenn wir eine orthosymmetrische Form haben, dann steht der Nullvektor immer auf allem senkrecht. Und tatsächlich gilt sogar noch mehr, auch bei nicht orthosymmetrischen Formen stimmt es immer, dass der Nullvektor, egal wo man ihn hinschreibt, mit jedem anderen Vektor immer die Null des Körpers ergibt, für jede Form. Und das ist eine Übungsaufgabe, wenn ich mich täusche. Und dann dachte ich, machen wir noch ein Beispiel für das Standardskalarprodukt, weil das da auch so schön anschaulich ist, was das Senkrechtstehen bedeutet. Das ist also das Standardskalarprodukt auf, sagen wir mal, R3. Das heißt, unser Sigma ist einfach die identische Abbildung, macht gar nichts. Und dann nehme ich mir die geordnete Standardbasis her. Nein, die Vektoren nenne ich doch meistens E, ne? E1, E2, E3. Und wir könnten uns nochmal überlegen, wie die Gramsche Matrix aussieht. Das ist ein bisschen her. Wie sieht die Gramsche Matrix aus für das Standardskalarprodukt, wenn ich als Basisvektoren die Vektoren der geordneten Standardbasis nehme? Wer erinnert sich?
Ja.
Genau. Und dann kann man nämlich auch ablesen, dass er ganz viel auf meiner Senkrecht steht, weil wir da ganz viele Nullen sehen. Fangen wir also an mit der Gramschen Matrix. Das handelt das ist der Einheitsmaß, das ist der Größe 3/3. Und dann sehen wir, dass die Standardbasisvektoren mit sich selber Formwert 1 haben und paarweise verschiedene haben miteinander Formwert 0. Das heißt, die stehen immer paarweise aufeinander senkrecht. Und dass die Form orthosymmetrisch ist, kann man auch an der Matrix sehen. Die Form ist sogar symmetrisch. Und dann können wir jetzt ein bisschen aufschreiben, um einfach nur ein Beispiel zu haben. Das Erzeugnis von E1 steht komplett senkrecht auf dem Erzeugnis von E2, zum Beispiel. Also warum? Aus der Matrix können wir ablesen, dass E1 senkrecht auf E2 steht, denn die haben ja Formwert 0 miteinander, egal in welche Richtung. Und skalare Vielfache verändern das jetzt nicht. Wenn da einmal 0 steht, dann kommen als Werte, wenn ich hier skalare Vielfache von E1 oder E2 einsetze, halt diese Vielfachen mal der Formwert raus, aber der war ja schon 0, also kommt immer 0 raus. In anderen Worten, wenn Sie einmal einen Vektor gefunden haben, der auf irgendwas senkrecht steht, dann steht der gesamte davon erzeugte eindimensionale Teilraum senkrecht darauf. Und das sehen wir. Und sowas ist eine vollständige Aussage. Das ist eine Abkürzung für das Erzeugnis von E1 steht senkrecht auf dem Erzeugnis von E2. Ergibt es Sinn? Was möchte ich da noch hinschreiben? Das gleiche kann ich für die anderen Leute machen. Das Radikal besteht nur aus dem Nullvektor. Ich schreibe mal zum Beispiel davor, weil ich das für die anderen auch machen könnte. Das Radikal. Besteht nur aus dem Nullvektor. Das ist der einzige Vektor, der auf allem senkrecht steht für diese Form. Aber es steht nicht alles aufeinander senkrecht. Zum Beispiel stehen ja die Basisvektoren nicht senkrecht auf sich selber. Das haben wir gerade schon geklärt. Und jetzt kann ich schon vorgreifen auf die nächste Definition und auch auf etwas, was ich ja auch schon in der letzten Vorlesung schon angekündigt habe, nämlich dass wir das Konzept von Summen und direkten Summen noch erweitern auf orthogonale Summen. Und hier könnte man jetzt, deswegen schreibe ich mal Vorgriff, schreiben, dass R3 die orthogonale Summe ist von den Erzeugnissen der Basisvektoren. Jeweils von einem Basisvektor erzeugt werden. Aber dadurch, dass die auch noch immer so paarweise senkrecht aufeinander stehen, kriegen wir noch was Stärkeres, nämlich eine sogenannte orthogonale Summe. Und das machen wir dann auch ordentlich, aber dann haben wir schon mal ein Beispiel gesehen. Und dann kommen wir zum Lemma, es sei denn, Sie möchten da jetzt direkt noch was fragen. Das Lemma sagt, dass wenn wir mit einer orthosymmetrischen Bilinearform anfangen, und ich verschlucke jetzt immer das Sigma, das läuft da rum, aber beim Sprechen verschlucke ich das häufig, dann kann man die Regularität der Form daran erkennen, dass das Radikal nur aus dem Nullvektor besteht. Das ist eine kleine Rechnung, die machen wir jetzt gemeinsam, da verwenden wir eigentlich nur die Definition. Wir brauchen die Definition, was bedeutet es, regulär zu sein, und wir brauchen die Definition, was ist das Radikal, und dann schreiben wir es einfach hin. Stellen Sie Ihre Frage ruhig laut. Was war Ihre Frage?
Ich habe irgendwie noch nicht den Zusammenhang zwischen orthosymmetrisch und dass das eine Bilinearform ist.
Ja, ja.
Wie liegt das jetzt genau zusammen?
Ja, kann ich nochmal erklären. Wenn Sie irgendeine Bilinearform haben, egal ob das Sigma interessant ist oder nicht, dann kann es immer passieren, dass wenn Sie da zwei Vektoren einsetzen, dass dann was Unterschiedliches rauskommt, je nachdem wie die Reihenfolge der Vektoren ist. Und sowas haben wir auch schon gesehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie zwei Basisvektoren nehmen und in der einen Richtung kommt 1 raus und in der anderen Richtung 0. So, sowas gibt's. Das sind dann etwas seltsame Formen, aber das gibt's. Orthosymmetrisch bedeutet, dass wenn in eine Richtung 0 rauskommt, dass dann in die andere Richtung auch 0 rauskommt. Das heißt, es ist eine Einschränkung an die Form. Die darf quasi nicht alles machen, was sie möchte, sondern wenn 0 rauskommt als Formwert, dann haben wir eine Einschränkung, dann muss es nämlich in beide Richtungen 0 sein. Okay, das ist also die Definition orthosymmetrisch. Die brauchen wir, damit so Sachen wie radikal und so definiert sind. Jedenfalls so, wie wir das jetzt alles angefangen haben. Und ich behaupte in diesem Lemma einfach nur, dass das verknüpft ist mit einem Wort, was wir schon kennen, nämlich mit Regularität. Nochmal zur Erinnerung, regulär zu sein heißt für eine Form, dass die einzige Möglichkeit, wie ein Vektor mit allem den Formwert 0 haben kann, die Möglichkeit ist, dass der Vektor selber der Nullvektor ist. Und da sehen wir schon, dieses mit allem den Formwert 0 haben, bedeutet doch in unserer neuen Sprachregelung nichts anderes, als darauf senkrecht zu stehen. Insofern beweist sich dieses Lemma von selber. Jedenfalls, wenn wir uns erinnert haben, was die ganzen Wörter bedeuten. Also gehen wir doch mal rüber an die Tafel und beweisen das kurz. Und erinnern uns an die ganzen Wörter. bla bla bla, orthosymmetrisch haben wir geklärt. Jetzt steht dann genau dann, wenn, also haben wir zwei Beweisrichtungen. Ich möchte zeigen, dass das Radikal nur aus dem Nullvektor besteht, also nehme ich meinen Vektor aus dem Radikal her und gucke, was passiert. Naja, nach Definition, wir haben das ja vorhin nochmal gesehen, ist das Radikal einfach der Senkrechtraum von ganz V, besteht also aus den Vektoren, die auf jedem Vektor senkrecht stehen. Wo ich dann immer jedes Mal wieder entscheide, was davon haben wir hier und was davon ist eine Übungsaufgabe. Was gibt es für Fragen? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Begriffe geübt und dann kommen neue Begriffe. Jetzt basteln wir das noch ein bisschen weiter zusammen und kommen auch auf die Wörter, die ich teilweise schon benutzt habe oder irgendwie motiviert habe. Das Setup ist genau wie vorher. Wir haben eine Sigma-Bilinear-Form und die soll jetzt wieder orthosymmetrisch sein, damit wir so Sachen wie senkrecht stehen und so verwenden können. Und jetzt nehme ich mir zusätzlich noch Teilräume von V her, U1 bis UM, denn es geht jetzt um so Sachen wie Summen von Teilräumen. Erste Definition. Wir nennen den Vektorraum eine orthogonale Summe von Teilräumen, in diesem Fall U1 bis UM, genau dann, wenn es die direkte Summe ist, das ist wichtig, das muss da schon erfüllt sein, und wenn zusätzlich noch diese Teilräume, wenn die paarweise verschieden sind, immer senkrecht aufeinander stehen. Das haben wir in dem Beispiel vorhin schon gesehen mit dem Standardskalarprodukt und R-Betrag. Und dann schreibt man halt so ein Senkrechtzeichen hin, so wie ich das hier gemacht habe und wie ich das auch in dem Beispiel schon gemacht habe. Und man nennt das dann eine orthogonale Zerlegung von V. Also genauso wie wir vorher hatten, Zerlegung als direkte Summe, Zerlegung in Eigenräume, Zerlegung in, keine Ahnung, alpha-unzerlegbare Teilräume, so haben wir dann eben jetzt noch eine orthogonale Zerlegung. Und als Grundlage haben wir immer im Hintergrund eine Sigma-Bilinearform, die orthosymmetrisch ist. Das heißt also, dass wenn da mehrere Formen rumlaufen und Sie schreiben orthogonale Zerlegung, dass Sie dann bitte dazu sagen müssen, bezüglich welcher Form. Das habe ich hier nicht gemacht und es ist auch nicht in der Notation, weil es selbst für meine Verhältnisse übertrieben wäre, an all diese Senkrechtzeichen immer noch ein kleines F dran zu malen. Das heißt, wenn da nur eine Form rumläuft, schreibe ich das einfach kommentarlos hin. Aber wenn es mehrere gibt, dann ist vielleicht sinnvoll, in Klammern dahinter zu schreiben, bezüglich F, bezüglich G, bezüglich was auch immer. Und dann kommt jetzt noch was, das möchte ich kurz motivieren. Bis einschließlich Kapitel 10 sind wir ja mit sehr viel Theorie in die Richtung gelaufen, wir wollen tolle Abbildungsmatrizen sehen. Mit irgendwelchen Blöcken, Kästchen, mit sichtbaren Eigenwerten, bla bla bla, sodass wir ganz viel Information haben. Jedenfalls habe ich Ihnen das so verkauft. Und jetzt mit diesem Bilinearformkram wirkt es vielleicht so, als würden wir was völlig anderes machen. Und es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwie schöne Matrizen haben mit sehr vielen Informationen. Aber überlegen Sie doch mal, wie cool das wäre, wenn man diese Konzepte irgendwie kombinieren könnte. Wie cool wäre es, wenn man unter gewissen Voraussetzungen Basen finden könnte, die gleichzeitig für die Abbildung, die wir interessant finden, sowas wie eine Jordan-Basis sind oder so, und gleichzeitig eine coole Basisbeziehung auf eine Bilinearform, die da auch noch rumläuft und die wir auch noch interessant finden. Also was wäre, wenn das gleichzeitig ginge? Um solchen besonderen Basen auch noch irgendwie Namen geben zu können, kommen jetzt die nächsten Begriffe. Ich nenne eine Basis Orthogonalbasis genau dann, wenn die Basisvektoren paarweise, also wenn die paarweise verschieden sind, aufeinander senkrecht stehen. Ich sage nichts dazu, was die für einen Wert mit sich selber haben. Ich sage nur, was passiert, wenn ich zwei verschiedene kombiniere. Das ist was Besonderes. Das haben wir zum Beispiel hier mit der Standardbasis und dem Standardskalarprodukt. Da haben wir jetzt sogar sofort eine Orthogonalbasis. Wenn ich die ordne, heißt sie halt geordnet. Ja, okay. Und dann kann ich das Ganze noch ein bisschen mehr beschränken, indem ich nämlich auch noch normiere, welchen Wert die mit sich selber haben. Wenn der nämlich 1 ist, dann nenne ich das Ganze eine Orthonormalbasis oder auch kurz ONB. OGB und ONB heißen dann später immer. Und in dem kleinen Beispiel gerade, da haben wir schon eine Orthonormalbasis gesehen für das Standardskalarprodukt in der R3, nämlich die geordnete Standardbasis. Das heißt, die erfüllt jetzt schon ganz viel von dem Kram, der hier steht. Und die Herausforderung wird sein, da kommen wir später hin und ja, da kommen noch ein paar Sätze, die ich dann sehr feiern werde. Kriegen wir vielleicht beide Konzepte kombiniert? Kriegen wir vielleicht sowas wie eine, ich spinne jetzt rum, Orthogonalbasis, die gleichzeitig aus Eigenvektoren zu irgendwas besteht? So, besser geht's ja nicht, ne? Das könnte ein Ziel sein. Immerhin kommt noch ein ganzes Kapitel, da müssen ja noch irgendwie spannende Sachen passieren, oder? Gut. Was für Fragen haben Sie dazu? Da kommt jetzt noch ein Beispiel. Ja? Ja.
Muss das für alle Vektoren ausgehen oder nur für mindestens 2?
Das steht für alle. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der Übungsaufgabe behaupten, folgende Basis ist eine Orthogonalbasis für bla, dann müssen Sie zeigen, dass egal welche zwei verschiedenen Sie hernehmen, dass immer der Formwert von den beiden 0 ist. Es reicht, das in eine Richtung zu machen, denn die Form ist ja orthosymmetrisch, aber Sie müssen es für alle Paare machen. Oder sich halt einen allgemeinen Zugang überlegen. So, also für alle. Genauso bei der Orthonormalbasis, da müssen Sie auch für alle Basisvektoren nachprüfen, dass die mit sich selber Formen 1 haben. Okay, ich glaube, das war's. Dann kommt jetzt das Beispiel und dann schauen wir mal, was da noch für Fragen aufkommen. In Wirklichkeit haben wir ja schon eins gesehen. Beispiel 12.14 greift es einfach nur nochmal auf. Und da steht es jetzt nochmal. Die Standardbasis, mit der wir da angefangen haben und die vorhin bei mir E1, E2, E3 hieß, die liefert uns sofort ein Beispiel, nicht nur für eine Orthogonalbasis, sondern sogar für eine Orthonormalbasis für das Standardskalarprodukt. Und da kriegen wir dann ein Beispiel für eine orthogonale Summe oder orthogonale Zerlegung. Ja, haben wir alles schon gesehen. Ja, es gibt noch interessantere Beispiele, aber das ist eins, was auch eine geometrische Anschauung hat und deswegen ist es meistens das Erste, was mir einfällt. Okay, möchten Sie dazu noch irgendwas wissen jetzt gerade?
Ja. Ich glaube, Sie hatten es letzte Woche schon gesagt, aber kann man quasi bei solchen
Was bedeutet da transitiv?
Dass man von dem einen auf den anderen.
Ach so, Sie meinen, wenn B1 senkrecht auf B2 steht und B2 auf B3, dass dann klar ist, dass B1 senkrecht auf B3 steht? Nö.
Ja.
Nee, kann ich Ihnen sofort eine Gramsche Matrix hinschreiben, in der das nicht so ist. Ja. Nee, man muss wirklich alles nachprüfen, alle Pärchen. Und klar kann man manchmal was ausrechnen, aber wenn man da bei Basisvektoren was ausrechnen könnte mit Linearkondensionen, dann wäre es keine Basis. Also das ist gerade der Witz, dass das die Minimalanforderung an Informationen ist, die man braucht. Da muss man wirklich alles nachprüfen. Ja, aber gute Frage. Noch mehr Fragen? Oder Anmerkungen? Okay, der Rest des Kapitels besteht, wenn ich mich richtig entsinne, da kommt nicht mehr so viel, es kommen noch ein, zwei andere Begriffe, sowas wie Isometrie und so, einfach um wirklich möglichst viele Begriffe abzuklopfen, die irgendwann in fortgeschrittenen Vorlesungen noch vorkommen könnten zu diesem ganzen Thema. Und ein wesentlicher Bestandteil ist, dass wir noch ein paar mehr Dimensionsformeln beweisen. Diese Dimensionsformeln haben unter anderem damit zu tun, dass man dann später argumentieren kann, dass gewisse Basen mit guten Eigenschaften existieren, um dann dahin zu kommen, dass man Basen finden kann, die gleichzeitig mehrere tolle Eigenschaften haben. Da brauchen wir halt ein bisschen Vorarbeit. Also, Dimensionsformeln, aber das können wir schon. Wir haben ja im Zusammenhang mit Vektorraumhomomorphismen auch schon ganz viele Dimensionsformeln gewesen. Also schauen wir uns Satz 2.15 an. Da haben wir eine Teilmenge von V, die heißt A. Dann haben wir das übliche Gedöns, orthosymmetrische Linearform. Und dann ist meine erste Behauptung, dass der sogenannte Senkrechtraum auch wirklich ein Teilraum ist von V. Das haben wir uns nämlich noch nicht überlegt. Ich habe den immer nur Senkrechtraum genannt bisher, wenn er vorkam. Das machen wir also. Und dann überlegen wir uns noch, falls wir einen Teilraum haben, der das Radikal von V nur im Nullvektor schneidet, Spezialfall, wenn das Radikal sowieso nur aus dem Nullvektor besteht, haben wir das immer. Dann gibt es eine Dimensionsformel. Dann ist nämlich die Dimension von V dasselbe wie die Dimension von U plus die Dimension des Senkrechtsraums. Und was ich daran spannend finde, ist, dass wir über U und die Größe von U hier überhaupt keine Voraussetzung haben. Das könnte also auch für einen ganz winzig kleinen Teilraum stimmen. Unter der Voraussetzung, die da steht. Und wir werden im Beweis sehen, wie die eingeht. Und letztes Mal war eine Übungsaufgabe, dass der Senkrechtraum von A ein Teilraum von V ist. Diesmal nicht. Diesmal machen wir das zusammen, aber wir improvisieren das jetzt gemeinsam. Wie würden Sie zeigen, dass A senkrecht ein Teilraum von V ist? Thank you. liegt der Nullvektor im Senkrechtraum von A. Ich sage jetzt aber schon Senkrechtraum, weil ich das nicht schaffe, mir jetzt spontan ein anderes gutes Wort auszudenken. Also diese Menge A senkrecht besteht doch aus allen Vektoren, die auf allem, was in A liegt, senkrecht sind. Und der Nullvektor ist immer auf allem senkrecht, deswegen liegt der in A senkrecht schon. Das gilt sogar für alle V aus V, insbesondere für alle aus A, dass der Nullvektor darauf senkrecht ist. Nächster Teil des Kriteriums. Das muss abgeschlossen sein in paar Summen. Also schlagen wir uns zwei Leute und gucken uns die Summe an. Das sind V, möchte ich die so nennen, ach, vielleicht nenne ich sie U und B. Das sind U und B aus A senkrecht. Dann möchte ich mir jetzt überlegen, dass die Summe U plus B auch in A senkrecht liegt. Also muss ich gucken, was die Form damit macht mit den Leuten, die aus A kommen. Was wissen wir? Das sehen wir alle V aus A. F von V von U ist 0. Weil U in A senkrecht liegt. Und F von V von U ist 0. Weil B in A senkrecht liegt. Also der Witz ist ja gerade, dass für alle Vektoren aus A gilt, dass man da auch senkrecht steht. Das heißt, diese Formwerte müssen alle 0 sein. Und falls meine Vs und Us und Ws nicht gut genug unterscheidbar sind, dann kann ich die Mühe geben. Also bitte einfach beschränken. Jetzt gucke ich mir die Summe an. Ups, also ist. Na, dann schaue ich mir doch an F von V. V soll ja aus A kommen. V aus A. F von V, Komma, jetzt bilde ich die Summe, weil die mich interessiert. Verwenden wir die Homomorphie-Eigenschaft. Und bei Binärformen, wenn wir keine Ahnung haben, was verwenden wir da? Genau, BLF1, BLF2, je nachdem, hier ist die Summe, also BLF1, genau, so sieht es aus. Dann steht F von V von U, das F von V von B. Diese beiden Leute sind 0, das steht da drüber. Fertig, also liegt die Summe auch. In A senkrecht. Und dann mache ich noch dasselbe für die Skalarmultiplikation und das läuft genauso mit BF2. Und dann haben wir das. Gleicher gilt für alle V aus A, U aus A senkrecht und Lambda aus K. Schreibe das auch noch hin. Diesmal bilde ich F von V, Lambda U. Denn U liegt schon in A senkrecht und ich möchte gerne wissen, dass Lambda mal da auch schon liegt. Also bilde ich den Formwert. Und jetzt kommt BLF2. Und ja, da hüpft jetzt das Sigma rum. Und deswegen tue ich da jetzt Lambda mal Sigma mal F von V, U. Aber das ist mir völlig egal, weil der zweite Term ja sowieso nicht ist. Also das Produkt auch. Was haben wir gezeigt? Der Nullvektor liegt drin, die Summe von zwei Leuten liegt drin, die Skalarmultiplikation von einem Leuten liegt drin, sprich mit dem Parameterium ist A senkrecht wirklich ein Teil. Gut. Erster Teil geschafft. Jetzt kommt die Dimensionsformel. Also muss ich noch diese zusätzliche Voraussetzung irgendwie berücksichtigen. Jetzt sei also U ein Teilraum, irgendeiner. Meine einzige Voraussetzung ist, dass er das Radikal nur am Nullvektor schneidet. Und wir wollen uns diese Dimensionsformel überlegen.
Oh oh.
Und nehme mir eine Basis von U her und ergänze die zu einer Basis von V.
Oh. Ja. Warum sind bei den Kalberkriterien manche Sachen aus A und manche aus A senkrecht? Also zum Beispiel das V.
A senkrecht ist die Menge, von der wir zeigen wollen, dass es ein Teilraum ist. Das heißt, wenn ich mir da Sachen hernehme, dann mit dem Ziel, die irgendwie zu manipulieren und zu sehen, dass das neue Ding da auch drin ist. Und um zu prüfen, ob etwas in A senkrecht liegt, muss ich etwas aus A hernehmen und gucken, dass es darauf senkrecht liegt. Deswegen, manchmal hat es ein Senkrecht, manchmal hat es. Bitte? Sehr gut. Ja.
Können Sie ein bisschen größer schreiben?
Oh, ja klar. Ja. Je näher Sie an mir dran sitzen, desto eher schreiben kann, desto kleiner, weil ich so. Aber ja, ja, klar. Mach, bitte zwischendurch reinbrüllen, wenn ich wieder kleiner werde. Also nicht ich, sondern die Schrift. Gut, ich schreibe mal alles hin, was ich an Inflation hernehmen möchte. Ich schnappe eine Basis B0 von U. Wenn ich einen Vektor V mit Phi abbilde, Quadrat. Mit unserer kleinen Erinnerungsbox können wir jetzt also hier mal gucken. Hier steht ja, dass irgendwas 0 wird. Vielleicht können wir dieses F irgendwie ummasseln, indem wir Pi auf irgendwas loslassen. Und hier ist mein Vorschlag, den erkläre ich euch noch. Ich behaupte, das ist dieselbe Menge wie die Menge aller V aus V, für die gilt. Für alle P aus P0 ist V unter P gleich 0. Okay. Warum denke ich, dass es dasselbe ist? Hier steht unsere kleine Erinnerungsbox. Ich behaupte in Wirklichkeit, dass diese Formwerte 0 sind. Und hier behaupte ich das nur für die Basisvektoren aus U. Okay? Hier behaupte ich es für alle Vektoren aus U. Warum ist es dasselbe? Warum ist es wirklich dieselbe Menge? Es geht ja nicht um die Vektoren aus U, sondern um die Vs, die irgendwas können. Na, das liegt in der Rechenbedingung für die Linearformen. Wenn ein Vektor auf allen Basisvektoren von U senkrecht steht, dann steht er auf allen senkrecht, was mit U liegt, weil ich ja die Leute aus U als Linearkonvention schreiben kann. Und ich die Rechenbedingung für die Linearform habe, also Verträglichkeit mit Summen und Verträglichkeit mit Skalaren. Das heißt, was hier drin steckt, sind die Rechenregeln WLF1 und WLF2 und die Tatsache, dass W0 eine Basis für U ist. Das steckt da alles drin. Deswegen reicht es, wenn ich hier auf den Basisvektoren senkrecht stehe, ich muss nicht auf allen Vektoren verursachen. Und damit sind wir noch nicht fertig. Denn jetzt habe ich ja so Abbildungen, die jeden Vektor auf 0 werfen. Diese Phi B-Abbildungen erzeugen diesen Teilraum B von V Stern. Und jetzt verwende ich, dass die Elemente von V Stern noch ein bisschen sind. Wenn diese Basisvektoren den Vektor V auf 0 abbilden, dann auch alle Linearkonvektoren. Das heißt, ich kriege jetzt in Wirklichkeit noch mehr. Ich kriege, dass das die Menge ist, aller V aus V, mit der Eigenschaft, dass für alle Elemente aus W, für alle Elemente aus W, gilt V hoch Beta Vektor. Also nochmal, hier sind es die Linearformrechenregeln. Da komme ich von allen Vektoren aus U zu diesen Basisvektoren. Und dann benutze ich, dass diese Phi Bs den Vektorraum B erzeugen und dass ich deswegen für alle Vektoren aus B jeweils als die Null im Quadrat. Aber das kommt uns auch nicht bekannt vor, das ist einfach nur ein anderes Senkrechtkonzept. Das ist das Senkrechtkonzept für den Dualraum. Das hier ist B senkrecht mit dem Senkrechtkonzept im Dualraum. Was wir also jetzt geschafft haben, ist, die beiden Senkrechtkonzepte zu verknüpfen, indem wir geschickt diese Phi-Abbildung verwendet haben. Und ich wollte es gerne machen, weil wir für dieses W-Senkrecht schon eine Dimensionsformel haben und vielleicht haben wir Glück und können die jetzt einfach benutzen für die Dimensionsformel, die wir eigentlich zeigen wollen. Satz 12.12 hatte insgesamt vier Teile, vielleicht erinnern Sie sich, zwei davon waren Dimensionsformeln und die eine, nämlich die letzte, die haben wir ja auch zusammen bewiesen letztes Mal, war so ein bisschen lang und die verwenden wir jetzt. Nämlich für B und B senkrecht. Dann ist die Dimension von V dasselbe wie die Dimension von B plus Dimension von W-Senkrecht, haben wir da drüben gezeigt, ist dasselbe wie U-Senkrecht. Das ist halt das andere Senkrecht. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen für die Dimensionsformel, die wir haben wollen, ist, wir müssen zeigen, dass dieser Teil hier vorne, die Dimension von W, dasselbe ist wie die Dimension von U. Aber Moment mal, das haben wir doch schon fast, oder? Wir können ja nochmal auf eine Tafel gucken. Weber hat das Erzeugnis von diesen Filets und die Anzahl der Filets, die wir da haben, ist genau die Dimension von U. Das heißt, wir haben es schon fast. Wir wissen noch nicht, dass sie eine Basis bilden. Wir wissen bisher nur, dass sie die erzeugen. Aber wenn die eine Basis bilden würden, hätten wir sofort die richtige Anzahl, dann wären die Dimensionen sofort gleich. Also müssen wir gucken, dass die eine Basis bilden. Und vielleicht denken jetzt manche von denen, hey, wissen wir das nicht? Hatten wir nicht dieses duale Basisgedöns? Nee, das ist Phi. Das ist nicht der X. Das ist nicht die duale Basis, das ist was anderes. Aber wir können das trotzdem. Gleich zu zeigen. Dass da die Anzahl der Elemente schon richtig ist, sprich, dass diese Phi Bs eine linearunabhängige Menge bilden. Dafür reicht also, dass die Menge. Oh, wie mache ich das? Die Menge aller Phi B, wobei B aus B0 kommt, die richtige Anzahl hat. Das heißt, da dürfen nicht plötzlich zwei gleich werden für verschiedene Basisvektoren. Und linearunabhängig ist. Das heißt, wir brauchen, dass die Menge elementisch ist und linearunabhängig. Jetzt haben wir das, was wir noch zeigen müssen, sehr stark runtergebrochen. Na gut, dass die paarweise verschieden sind, diese Phi Bs, das folgt aus der Definition. Die sind ja definiert darüber, dass wir für verschiedene Basisvektoren in unsere Form einsetzen. Also fange ich jetzt damit an, dass ich die Linearkennzahlen schreibe. Seien. Und wir sehen dann auch gleich, warum diese Voraussetzungen immer radikal eingehen. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Also Seien Lambda 1. Jetzt Lambda M aus K. So. Das. Ja, wo zeigen wir da jetzt eigentlich lineare Unabhängigkeit? Welchen Nullvektor müssen wir da jetzt angucken? B, also in V-Stern. Das heißt, die Null, die wir da jetzt kombinieren, als Linearkombination, ist die Null in V-Stern. So sieht's aus. Wir haben also gerne die Nullabbildung. Das ist schön, denn die läuft ja alles auf Null. Ich kann jetzt also irgendeinen Vektor schnappen, den wir mit diesem Ungetüm abbilden, weiß, dass 0 rauskommt, dann ziehe ich die Abbildung wieder so runter, so wie wir das ständig gemacht haben in der letzten Vorlesung. Das ist jetzt keine neue Idee, kein neues Argument. Und dann gucken wir, was passiert. Irgendein V aus V her und weiß, wenn ich V damit abbilde, kommt der Nullvektor raus, denn die 0 aus V Stern wird, nicht der Nullvektor, die 0 von K. Denn die 0 aus V Stern wirft alles auf die 0 von K. Von unserem K. Also Hase. 0 des Körpers gleich V, abgebildet mit diesem ganzen Zeug. Blablabla, das ist jetzt ein bisschen kleiner als sonst, weil das sonst da so nicht hinpasst. Aber ich schreibe gleich wieder größer. Nämlich jetzt. Rechenregeln für Vektorautonomorphismen, die ganze Skalare kommt immer davor und wir dröseln das auf in die Summe der Bilder. Dann habe ich da stehen Lambda 1 mal V plus Phi B1 plus Lambda plus Lambda M mal V plus Phi Bm. Da drüben in unserem Erinnerungskästchen steht, was die Phis machen mit den Vs, also kann ich das alles einsetzen. Dann steht da Lambda 1 mal, wie war das nochmal? Da bilde ich den Wert von F mit V an der ersten Stelle und dem Basisvektor an der zweiten Stelle. Jedenfalls glaube ich das. Und so steht es auch da drüben in meinem Kästchen. Okay. Also, F von V, die Lambdas und die Bs wieder zusammenbringen. Ja. Genau. ELF 2, aber Sigma wiederum. Das heißt, ich muss korrigieren, wenn ich das hier in die zweite Komponente setze und genauso wie Sie es gesagt haben, mit Sigma auf minus 1. Schreiben wir das hin. Bn? Ja.
Aus
der Basis B0, die was erzeugt? U. Das ist ein U. Dankeschön. Das ist ein Vektor aus U, der auf jedem Vektor aus V, da oben steht, deswegen habe ich nochmal so gefeiert, dass V beliebig ist, senkrecht steht. Es kommt immer 0 raus, egal welches V aus V ich einsetze, wenn ich dieses Geschöpf aus U. Leute aus U, die auf allen senkrecht stehen, was in V ist, bezüglich F, liegen in U geschnitten Radikal von F in V. Sind also der Nullvektor. Ah. Bla bla, so geht das, so dass es folgt, weil das in U liegt und auf diesem V senkrecht steht, dass diese Linearkombination 0 ist. Ja, aber B1 bis Bn bilden ja eine Basis für U. Das heißt, wenn das der Nullvektor ist, dann müssen diese Skalare Lambda 1 bis Lambda m 0 sein. Die Bilder unter Sigma minus 1 sind 0, aber Sigma war ja ein Körperautomorphismus, Sigma minus 1 auch, haben wir auch schon mehrmals geklärt. Die werfen 0 auf 0. Also sind diese Lambdas alle 0. Und so haben wir gesehen, dass da wirklich eine m-elementige linear unabhängige Menge rauskommt, innerhalb von V Stern. Und das ist jetzt ein erzeugendes System für W, den Teilraum, um den es die ganze Zeit ging. Und jetzt ist die Anzahl, also jetzt haben wir ein linear unabhängiges erzeugendes System, also eine Basis nach der ganz ursprünglichen Definition. Die hat m Elemente, also hat dieser Raum Dimension m, das ist dieselbe wie von U, also in der Fertigung. Und ich möchte darauf hinweisen, wo wir Ideen verwendet haben, die wir schon kennen, und wo wir Ideen verwendet haben, die ein bisschen neu sind. Nehmen wir uns da mal einen ganz kleinen Moment für. Hier dieses Lineargleichungsgedöns, irgendwas einsetzen und sehen, dass irgendwelche Skalare null sind, kennen wir. Haben wir so oder so ähnlich schon oft gesehen, auch schon mit Bilinearformen, nicht nur mit Homomorphismen. Richtig neu, würde ich sagen, ist dieser Kunstgriff da hinten, dass man diesen einen Senkrechtraum U-Senkrecht als anderen Senkrechtraum, nämlich für den Dualraum, interpretiert. Das, würde ich sagen, ist originell. Und da haben wir gesehen, was diese Abbildung Phi kann. So, also das ist jedenfalls meine Haltung dazu. Das finde ich originell und irgendwie cool, das haben wir noch nicht gesehen. Die anderen Argumente waren jetzt nicht neu. Was denken Sie? Haben Sie noch Fragen dazu, zu diesen Rechnungen? Ich sehe keine. Dann kommen jetzt nacheinander ein Zerlegungslemma und... Nee, noch nicht ganz. Der Zerlegungssatz, der dauert noch einen kleinen Moment. Jetzt kommt erstmal nur das Zerlegungslemma. Und das heißt so, weil es ein Lemma ist, in dem es um eine orthogonale Zerlegung geht. Ja, also wie der Name sagt. In diesem Lemma haben wir die Voraussetzungen, die wir jetzt die ganze Zeit hatten. Und dann fangen wir an mit einem Teilraum U, über den wir erstmal nichts weiter wissen. Und dann kommen zwei tolle Aussagen. Erste Aussage, falls die Form regulär ist, dann kommt, wenn wir zweimal senkrecht bilden, wieder der ursprüngliche Raum raus. Vorsicht, das stimmt nicht immer, aber es stimmt, wenn die Form regulär ist. Und dann kommt noch was Tolles. Falls nämlich dieser Teilraum U, über den wir wie gesagt ansonsten nichts wissen, falls der mit seinem Senkrechtraum nur den Nullvektor gemeinsam hat, dann kriegen wir eine orthogonale Zerlegung von V, nämlich als orthogonale Summe von diesem Teilraum U mit seinem Senkrechtraum. Super, so kriegen wir eine orthogonale Zerlegung. Und das kann man dann später benutzen, um mit einem Raum anzufangen, eine orthogonale Zerlegung zu basteln, und dann nimmt man diesen Senkrechtraum U senkrecht und zerlegt den noch weiter, und dann kriegt man am Ende hoffentlich eine coole, irgendwie kleinteilige orthogonale Zerlegung, mit der man irgendwas Schönes machen kann, so ähnlich wie wir auch in vergangenen Kapiteln schon Vektorräume zerlegt haben, zum Beispiel in Eigenräume oder so, um irgendwas Schönes zu machen. Ja. So was passiert, wenn Vektoren auf sich selber senkrecht stehen. Wirkt unintuitiv, passiert aber. Ja, also es gibt Stellen, an denen die geometrische Vorstellung von senkrecht stehen hilfreich ist. Hier ist sie es nicht. Noch mehr Fragen? Fragen zu der Aussage von dem Lemma? Sie können noch mal kurz nachdenken, während ich wische, denn da ist irgendwie nicht mehr so viel Platz. Und das ist dann Lemma 12.6. Okay, in meiner Erinnerung war das kurz. Ich muss mal kurz schauen, ob meine Erinnerung richtig ist. Ja, das ist wirklich kurz. Das ist wirklich kurz. Dann laufe ich jetzt mal an die rechte Tafel. Ich sehe keine Fragen, dann kommt das Lemma. Das sind ja zwei Aussagen. Die erste Aussage passiert unter der Voraussetzung, dass F regulär ist, und dann machen wir das bei den Doppelsenkrechtraum. Also schreibe ich das noch einmal hin. Sei F regulär. Und dann nehme ich mir etwas aus U her. Vielleicht erzähle ich Ihnen kurz, was die Strategie ist für diesen Beweis von der ersten Aussage. Das ist nämlich auch überhaupt nicht neu. Die Strategie ist, wir zeigen, dass U in U senkrecht senkrecht drin liegt. Beide sind Teilräume von V. Und wenn der eine im anderen drin liegt und die gleiche Dimension haben, dann sind sie gleich. Gut, an die Dimension kommen wir ran, da an der Pole-Dimensionsformel, die können ja auch mal nützlich sein. Wir müssen also erstmal nur überlegen, warum U in seinem eigenen Doppelsenkrechtraum drin. Und das geht schnell. anfange, dann steht das senkrecht auf allem, was im U-senkrecht liegt, denn so ist der Senkrechtraum definiert. Es gilt also für alle V aus dem Senkrecht, dass U senkrecht auf V steht. Die Notation verwende ich, weil die Form orthosymmetrisch ist und besser sinnvoll ist. Und jetzt gucke ich einfach aus der anderen Perspektive. Dieses U steht senkrecht auf V, liegt also im Senkrechtraum von diesem kleinen V. Und damit, weil es ja für alle gilt, im Senkrechtraum von senkrecht. Ich muss nur aus der anderen Perspektive gucken. Also ist U enthalten im Senkrechtraum von U senkrecht. Das zeigt jetzt die eine Mengeninklusion. Und anstatt noch die andere Mengeninklusion zu zeigen, zeige ich, dass diese beiden Räume die gleiche Dimension haben. Ich will Ihnen kurz Zeit lassen, das aufzuschreiben, weil ich jetzt viel gesagt und nicht alles an die Tafel geschrieben habe. Und wieder möchte ich sagen, das ist nicht neu. Dimensionsformeln zu benutzen und das dann so zu vergleichen, ist nicht neu. Und dann haben wir jetzt noch den zweiten Teil. Wie war das? Da steht V falls U und sein Senkrechtraum nur den Nullvektor gemeinsam haben, dann gilt irgendwas. Also setzen wir jetzt voraus, U enthalten nur den Nullvektor. Oh, Moment. Das ist gut. Das heißt nämlich, dass wenn wir die Dimensionsformel für die Summe anwenden, dass wir dann wissen, dass die Summe der Dimensionen das gleiche ist wie die Dimension der Summe. Ne? Wenn Sie sich erinnern an die Summe von Teilräumen und an die Dimensionsformel, dann ist es ja immer Dimension von dem einen plus Dimension von dem anderen minus Dimension vom Schnitt. Wenn der Schnitt aber nur aus dem Nullvektor besteht, dann fällt dieser Term weg. Das heißt, diese Summe, die wir da haben, ist sofort eine direkte Summe. Und wir müssen nur noch irgendwie klären, warum da ganz V rauskommt. Dann sind wir fertig. Also es geht nicht darum, über die Summe was rauszufinden. Wir wissen eigentlich schon alles. Es geht nur darum zu klären, warum die Summe der ganze Vektorraum V ist. Das ist gut. Aber vielleicht wissen wir das ja doch. Steht nicht in Satz 12.15, wenn das da alles gilt, bla bla bla, dann ist die Dimension von V, die Dimension von U plus die Dimension des Senkrechtraums. Aha. Und vielleicht hätte ich in dem Dilemma schreiben sollen, falls zusätzlich der Schnitt von U mit U senkrecht nur aus dem Nullvektor besteht. Aber ich denke, nee, denke ich nicht. Also wenn ich hier den Satz anwende, ja, dann bekomme ich erstmal die Dimensionsformel, die schreibe ich nochmal ab. Die Dimension von V ist die Dimension von U plus die Dimension des Senkrechtraums. So, und jetzt möchte ich das da reinwerfen, was ich gerade gesagt habe. Denn wenn ich die Dimensionen von einer Summe von Teilräumen angucke, wenn ich jetzt also U und U senkrecht betrachte, dann hätte ich für die Dimensionsformel genau das, minus die Dimension des Schnitts, aber der besteht nur aus dem Nullvektor, also ist das genau das, was in dieser Dimensionsformel für Summen von Teilräumen rauskommt, also ist das dasselbe wie die Dimension von U plus U senkrecht. Hier verwenden wir die Dimensionsformel von ganz früher, bei mir steht Satz 4.18. Summen von Teilräumen. Und ich habe die Formel aber nochmal zitiert. Das ist genau die Sie kennen. Okay, das heißt, U plus U senkrecht ist ein Teilraum von V, der die gleiche Dimension hat wie V, also muss es ganz V sein. Die Summe ist direkt, weil der Schnitt nur aus dem Nullvektor besteht. Und die Summe ist orthogonal, weil ja U senkrecht senkrecht auf dem steht. Das ist ja gerade der Witz. Also folgt, U plus U senkrecht ist der ganze Raum und damit ist das die Ordnung der Summe. So, sehr schön. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt ein paar Resultate von vorher zusammengefasst und benutzt und haben dann einmal eine schöne Dimensionsformel und auch direkt so eine Möglichkeit, den Vektorraum zu zerlegen und ihn als orthogonale Summe zu schreiben. Und da riecht man ja förmlich, wie man dann später per Induktion oder so so eine schöne Zerlegung macht in mehrere Teilräume, die alle senkrecht aufeinander stehen und irgendwelche schönen Eigenschaften haben. Dann gucken wir jetzt mal, was es da für Fragen gibt. Denn jetzt ist wieder ein kleiner Teil dieses Kapitels abgeschlossen, wo wir jetzt mehrere Resultate zum gleichen Thema bewiesen haben. Und jetzt kommen ein paar neue Begriffe. Die sind teilweise auch schon angekündigt. Manche davon habe ich schon geteasert. Denn was Sie dann später in den Anwendungen häufig brauchen, wenn Sie jetzt in sowas gehen wie Geometrie oder numerische Mathematik oder so, dann haben Sie häufig ganz besondere Bilinearformen mit ganz besonderen Eigenschaften. Also was Sie häufig sehen werden, sind symmetrische oder orthogonale Formen. Was auch manchmal vorkommt, sind schiefsymmetrische oder symplektische Formen. Da kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Teilgebiet der Mathematik Sie unterwegs sind, was da so die Anwendungsfälle sind. Aber ich dachte, und unitäre, genau, hätte ich fast vergessen. Aber ich dachte, wir machen mal so einen kleinen Rundumschlag. Ich zeichne einfach all diese Wörter einmal und ordne so ein bisschen ein, was ist was. Und wir zeigen ein paar Aussagen dann haben sie es einmal gesehen und wissen dann in den fortgeschrittenen Veranstaltungen, ach so, ja stimmt, okay, so war's. Darum geht es hier. Das heißt, keine von denen wird jetzt eine herausragende Rolle im Rest der Vorlesung spielen, aber bei allen ist wichtig, dass man die mal gesehen und gehört hat und so ein bisschen einordnen kann, was die machen. Da kommen später auch noch Beispiele. Fangen wir mit den Wörtern an. Zunächst mal ist jetzt hier in diesen ersten paar Beispielen oder bei den neuen Definitionen Sigma immer die identische Abbildung. Das heißt, mit den Körperelementen passiert nichts. Und dann gibt es ein paar Spezialfälle von Bilinearformen, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, nämlich die symmetrischen. Das Thema hatten wir schon. Es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge man die Formwerte bildet. Die Gramschen Matrizen sind dann symmetrische Matrizen. Deswegen ist das Wort auch irgendwie passend. Okay. Kann man schön mitarbeiten, wird später noch wichtig werden. Sehr wichtig. mehr dazu dann. Wir haben ja noch über 3 Wochen. Schiefsymmetrisch oder auch alternierend heißen solche Formen, wenn das Vorzeichen sich ändert, wenn man die Einträge vertauscht. Also quasi ja, wie so eine Variante von symmetrisch, aber das Vorzeichen ändert sich. Und dann gibt es noch, und den Spezialfall hatten wir gerade, Sie haben gefragt, wie ist das mit, wir sind darauf gekommen, dass der Sonderfall, dass Leute auf sich selber senkrecht stehen, zu Komplikationen führen kann. Bei symplektischen Formen ist das der Normalform. Da steht alles auf sich selber senkrecht. Das heißt, Sie kriegen überhaupt nur dann interessante Formwerte, vielleicht, wenn Sie unterschiedliche Vektoren einsetzen. So, ist ein bisschen seltsam. Wo das in der Natur vorkommt, wird dann später irgendwann Thema sein, nicht jetzt. Und dann haben wir noch den Spezialfall von symmetrischen Bilinearformen, bei denen der Körper nicht charakteristisch 2 hat. Und die nennt man dann orthogonal. Was war nochmal Charakteristik? Was war nochmal die Charakteristik eines Körpers? Haben wir vergessen, weil wir die ganze Zeit nur mit R und C und Q und so arbeiten in unseren Beispielen. Aber je nachdem, in welche Richtung der Mathematik Sie weitergehen und was für Anwendungen Sie da machen, sind endliche Körper sehr wichtig. Also andere, nicht R und C und sowas. Die Charakteristik eines Körpers gibt an, was die kleinste Zahl ist, die kleinste Anzahl, wie oft man die 1 des Körpers zu sich selbst addieren muss, bis zum ersten Mal 0 rauskommt. In endlichen Körpern muss es irgendwann passieren, weil es ja nur endlich viele Leute gibt. Das heißt, sie können die 1 nicht unendlich zu sich selbst addieren. Irgendwann wiederholt sich was. Das heißt, irgendwann kommt 0 raus. Und man kann zeigen, dass diese sogenannte Charakteristik, wenn sie nicht 0 ist, dass sie dann eine Primzahl ist. Und wir haben ja auch schon gesehen, wie man Körper mit Primzahlcharakteristik basteln kann. Schon lange her. Z modulo PZ. Also diese interessanten Faktorringe von Z, die man da basteln kann, sind Körper mit Charakteristik P, wobei P die Primzahl ist, die da gerade schon genannt wurde. Und so haben Sie also dann einen Prototypen für einen Körper mit Charakteristik 2. Der kleinste dieser Art ist Z modulo 2Z. Der Charakteristik 2, es gibt noch mehr. Wenn Sie endliche Körper interessant finden, dann empfehle ich Ihnen, oder generell, wenn Sie Körper interessant finden und Nullstellen von Polynomen und sowas, dann empfehle ich Ihnen, in einem Jahr die Vorlesung Galois-Theorie zu hören. Wer mehr wissen möchte, sagt es Jean-Luc. Wie wir gleich in unseren Rechnungen sehen werden, ist der Spezialfall Charakteristik 2 einer, der bei manchen dieser Formen die Definition so ein bisschen seltsam macht. In Körpern der Charakteristik 2 ist zum Beispiel plus 1 rechnen und minus 1 rechnen dasselbe. Und deswegen sind dort schiefsymmetrische Formen gleichzeitig symmetrisch. Und um solche Komplikationen nicht mitdenken zu müssen, ist es manchmal sinnvoll, Charakteristik 2 auszuschließen. Und daher kommen dann solche Definitionen wie orthogonale Form. So, und dann haben wir noch ein letztes interessantes Wort, nämlich unitär oder auch Hermitsch. Da brauchen wir jetzt wieder unseren Körperautomorphismus und der soll diesmal ausdrücklich nicht langweilig sein. Und dann gibt es einen besonderen Fall, der zum Beispiel auftreten kann, wenn Sie an den Körper C denken und komplexe Konjugationen. Wenn Sie die nämlich zweimal nacheinander ausführen, dann haben Sie nichts gemacht. Und unter anderem an sowas können wir jetzt denken, wenn wir unitäre Formen angucken. Wir haben also jetzt eine Bilinearform F. Sigma soll nicht die Identität sein, aber wenn ich Sigma zweimal anwende, soll die Identität rauskommen. Und zusätzlich soll noch gelten, das ist wieder so eine Art schiefe Symmetrie. Wenn ich nämlich die Einträge in der Bilinearform vertausche, dann soll es so sein, dass man den gleichen Wert rauskriegt, aber abgebildet mit Sigma. Würde also zum Beispiel bedeuten, wenn wir jetzt an C denken und komplexe Konjugation, dass wir dann den Fall hätten, dass wenn man die, also wenn der Körper C ist, das heißt, wir haben einen Vektorraum über C, nehmen zwei Vektoren, vertauschen in der Form die Reihenfolge, dann würden wir ja erwarten, dass dann das Ergebnis das komplex konjugierte ist von dem vorherigen Ergebnis. Das wäre der Anwendungsfall mit den komplexen Zahlen. Und solche Formen nennt man unitär und Hermitesch. Und wir können uns denken, wenn es da extra Wörter für gibt, dann spielen die anscheinend irgendwo eine Rolle und haben interessante Anwendungen, aber wir werden in dieser Vorlesung nicht viel davon sehen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ich fand es wichtig, all diese Wörter einmal mit Ihnen zu besprechen. Und dann, genauso wie Sie in der Analysis sowas gesehen haben, vermute ich mal wie metrische Räume, vielleicht metrische Räume, normierte Räume, Banachräume, sowas alles. Genauso kann man dann eben in der linearen Algebra Räume mit Formen hernehmen und denen irgendwelche Namen geben. Also zum Beispiel symplektischer Raum, das wäre V mit einer symplektischen Form. Oder orthogonaler Raum, das wäre V mit einer orthogonalen Form und so weiter. Okay? Ja, das war es dann im Wesentlichen. Ich habe ja schon gesagt, dass das Thema Isometrien noch kommt. Das ist nochmal so ein ganz kleiner Abstecher am Schluss vom Kapitel 12. Aber ansonsten konzentrieren wir uns jetzt drauf, uns ein paar Eigenschaften von diesen besonderen Formen rauszupicken und ein bisschen was zu beweisen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was da passiert und warum die vielleicht für Anwendungen interessant sein könnten. Da geht es, wie gesagt, eher darum, dass Sie das schon mal gesehen und gehört haben für die fortgeschrittenen Veranstaltungen, als darum, dass wir das jetzt hier noch groß anwenden. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Okay, Satz 12.18. Oder? Nee, vielleicht erstmal Lemma 12.17. Ja, das ist ein bisschen rumgerechnet. Damit fangen wir jetzt an und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Kann sein, dass wir das schaffen, denn die Argumente sind kurz, aber es sind halt so Rechnungen, die ich hinschreiben muss. Das heißt, ich brauche Tafelplatz. Und bevor ich wische, gucken wir uns das Lemma kurz an. Wir fangen an mit einem Automorphismus von K, der wieder Sigma heißt. Und F soll diesmal eine unitäre oder orthogonale Form sein. Also Stichwort unitär war, Sigma Quadrat ist die Identität und beim Vertauschen der Einträge wenden wir den Automorphismus an. Orthogonal war symmetrisch und der Körper hat nicht Charakteristik 2. So, das sind die beiden Fälle, die wir hier angucken. Und dann behaupten wir, und das wird später wichtig sein, um die Existenz von schönen Vasen zu gewährleisten, wir zeigen, dass wenn nicht sowieso der ganze, also so irgendwelche Leute auf allem senkrecht stehen, sprich, wenn das Radikal nicht der ganze Raum ist, das heißt, es gibt irgendwelche Formwerte, die nicht null sind, dann findet man einen Vektor, der nicht auf sich selber senkrecht steht. So ist das hier zu verstehen. Und warum brauchen wir das? Ja, wir können ja mal kurz überlegen, bei welcher Fragestellung würde etwas schiefgehen, wenn wir dieses Lemma nicht hätten? Übungsaufgabe, hier ist eine Form, bla bla bla, diese und jene Eigenschaften. Basteln Sie bitte eine Orthonormalbasis. Da brauchen Sie dann Basisvektoren, die, wenn sie verschieden sind, aufeinander senkrecht stehen, aber die mit sich selber Formwert 1 haben. Und wenn es keine Vektoren gibt, die mit sich selber Formwert haben, der nicht 0 ist, dann finden Sie auch keine, die mit sich selber Formwert 1 haben. Das heißt, dann können Sie so eine Basis nicht finden. Dieses Lemma gibt Ihnen Voraussetzungen, unter denen solche Unfälle nicht passieren können. Das ist einer der Gründe, warum wir das hier machen. Ja, bis mal hier. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Tafelplatz ich brauche, aber ich beschreibe mal zwei. Diese Rechnungen sind ganz nett, deswegen mache ich die. Da sieht man ein bisschen, wie die Charakteristik des Körpers reinspielen kann. Haben Sie klar? Wir können ja das Lemma mal hier so nach unten setzen. Dann sehen Sie noch die Definitionen, die wir brauchen. Unitär brauchen wir halt orthogonal für die Rechnung. Und wir haben noch Zeit. Also werde ich ganz in Ruhe anfangen und falls wir nicht alles schaffen, macht das nichts. Kann es nicht richtig einschätzen. Voraussetzung, dass V nicht selber das Radikal ist, sagt doch einfach nur, dass es Vektoren gibt, die nicht auf einem Senkrecht stehen. Einverstanden? Also können wir uns sowas hernehmen. Sei U aus V und nicht aus dem Radikal. Und wie ich gerade schon sagte, bedeutet das, dass es einen Vektor gibt, auf dem dieses kleine U nicht senkrecht steht. Denn wenn es so einen Vektor nicht gäbe, dann wäre es auf allen senkrecht, also würde es doch ein Radikal sein. Es existiert also ein, wie nenne ich das, ein B aus V mit der Eigenschaft, dass die Formwert nicht Null haben, also F U, B nicht was. Das heißt, da ist irgendwas, womit wir arbeiten können. Ich nenne diesen Wert mal Lambda. So. Jetzt ist Lambda ein von Null verschiedenes Element in meinem Körper K. Was kann ich mit von Null verschiedenen Elementen in einem Körper machen? Was ich mit Null nicht kann? Ja?
Teilen.
Im Sinne von?
Dividieren.
Andere Formulierung?
Inverses Element.
Ja, invers bezüglich welcher Verknüpfung?
Multiplikation.
Danke, genau. Teilen, dividieren ist ein schwieriges Konzept. Also müsste man darüber reden, was das genau bedeutet. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir können sagen, im Körper haben wir bei Elementen, die nicht Null sind, multiplikative Inverse. Ja, ich verstehe, woher Ihre Assoziation kommt. Aha, das heißt, es gibt so ein Lambda von minus 1 und mit diesem Lambda von minus 1 skaliere ich jetzt sozusagen die Situation. Das heißt, ich verändere den Vektor U. U' ist jetzt Lambda minus 1 mal U. Und das mache ich, weil ich jetzt ein Pärchen von Vektoren basteln kann, die Formwert 1 haben. Und das benutze ich dann als Grundlage zum Weiterbasteln. Ich prüfe kurz nach, ob das stimmt, was ich mir überlegt habe. F von Strich, B behaupte ich ist 1. Naja, das ist F von Lambda minus 1 mal U, B. Dann kommt Lambda minus 1 nach vorne. Und ich muss nichts tun, weil ich hier in der ersten Komponente bin und DLF2 da nichts Besonderes macht. Also steht dann da einfach Lambda minus 1 mal der Formwert von U mit B. Da oben steht, das ist Lambda. Also kommt 1 raus. Jetzt habe ich erfolgreich losgebastelt und wir basteln weiter. Wenn ich jetzt die Reihenfolge verändere, steht aber, dass die Form unitär oder orthogonal ist. Orthogonal ist symmetrisch und irgendwas über den Körper. Symmetrisch heißt, hier ist die Reihenfolge egal. Sehr gut, das heißt, da kommt auch eins raus. Unitär heißt, die Reihenfolge ist nicht egal. Beim Tauschen muss ich den Körperautomatismus anwenden. Aber der lässt die 1 des Körpers fest. Das heißt, da passiert auch nichts. Entweder passiert sowieso nichts, weil das Sigma da gar nicht rumläuft, oder Sigma läuft darum, aber hier passiert dann in der Reihenfolge nichts, weil die 1 unter jedem Körperautomatismus fest bleibt. Jetzt basteln wir weiter. Ich nehme mir zwei Körperelemente her, die irgendwas sind, aber nicht Null. Delta 1 und Delta 2 sollen jetzt aus K kommen und die sollen beide nicht Null sein. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das nicht immer geht, denn es gibt einen Körper, der nur genau zwei Elemente hat, sozusagen 0 und 1, und ah ne, dann geht es immer noch, dann sind die halt beide 1. Stimmt, es geht immer. Okay. Solange ich nicht sage, dass sie verschieden sein sollen, geht es immer. Die benutze ich jetzt zum Basteln. Ich nehme nämlich jetzt U' und W, über die ich schon ein bisschen was weiß, und bastle daraus eine Linearkombination und gucke, was passiert, wenn ich das in die Form einsetze. Das wird jetzt eine längliche Rechnung. Naja, nicht länglich, aber groß. Denn wenn ich jetzt in F diese Linearkombination einsetze an beiden Stellen, dann steht da halt viel Zeug. Delta 1 mal U' plus Delta 2 mal B. Das ist das, was ich hier basteln möchte, und ich möchte den Formwert mit sich selbst nehmen. Also nochmal Delta 1 mal U' plus Delta 2 mal B. Und ich hoffe, dass ich groß genug und deutlich genug schreibe mit den ganzen Indizes. Und wenn wir keine Idee haben, werfen wir unsere Rechnerinnen drauf. Dann entstehen da insgesamt 4 Terme. Der erste mit dem ersten, der erste mit dem zweiten, der zweite mit dem ersten, der zweite mit dem zweiten. Dann laufen das Skalare rum, die kann ich dann nach vorne ziehen. Dann muss man aufpassen, was Sigma macht. Und so machen wir es einfach. Ne? Alles in einem Schritt, kriegen wir hin. 4 Terme, bitte mitzählen. Und dann müssen davor immer 2 Skalare stehen. Und ich muss aufpassen, wo das Sigma rumläuft. Los geht's. Erster und erster macht Delta 1 mal Delta 1 Sigma mal F von U' U'. Denke. Ich sehe nicht. Gut. Nächster Term. Da komme ich den ersten hier und den zweiten hier. Also habe ich ein Delta, Delta 1. Delta 2 muss mit einem Sigma verarztet werden, weil es aus der zweiten Komponente kommt. Und dann habe ich F von U'B. Das Ganze andersrum auch nochmal. Also die zweite Komponente und die erste. Dann steht da Delta 2 mal Delta 1 mal F von B von U'. Ups, und dann habe ich noch die zweite und die zweite. Also Delta 2 mal Delta 2 hoch Sigma mal F von B, denke ich. Und diese Formel lassen wir jetzt erstmal kurz stehen und lassen sie auf uns wirken. Denn bisher haben wir ja alles sehr allgemein gehalten. Und unser Ziel ist, einen Vektor zu basteln, der nicht auf sich selbst senkrecht steht. Ich behaupte, dass diese Rechnung uns daran hilft, indem wir jetzt ein paar Spezialfälle angucken und dann immer gucken, was passiert.
Wie würde es sich auswirken, wenn wir einen solchen Vektor, wie gefordert,
nicht finden könnten? Wenn also alles auf sich selber senkrecht stehen würde. Das ist ein Vektor. Und der steht hier zweimal. Das heißt, wenn alles auf sich selber senkrecht steht, dann steht auch dieser Vektor auf sich selber senkrecht. Das heißt, bei dieser ganzen Rechnung muss am Ende 0 rauskommen. Und das ist eine so starke Information, dass ich jetzt gerne so rum anfangen möchte, also mit einem Widerspruchsbeweis. Angenommen, alle Vektoren stehen also selber senkrecht, dann kommt bei dieser Rechnung 0 raus und wir schauen, was passiert. Also angenommen, es kommt falsch. Dann kommt bei dieser Rechnung 0 raus. Aber ja nicht nur bei dieser Rechnung, sondern bei allen Rechnungen, wo man den Formwert von einem Vektor mit sich selber bildet. Das heißt, an welchen anderen Stellen kommt jetzt auch noch 0 raus? Naja, nicht nur bei dem Gesamtungetüm, sondern hier vorne zum Beispiel, da muss man auch 0 rauskommen und hier hinten auch. Das heißt, es überlebt sowieso nur das, was in der Mitte steht. Dann ergibt also die Rechnung, die wir gerade gemacht haben, Seite ist 0 und auf der rechten Seite ist alles 0 bis auf die Terme in der Mitte und die schreibe ich ab. irgendwie eine Information. Was ist hier vielleicht noch interessant? Ich habe jetzt zweimal die gleichen Vektoren, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Und ich weiß ja, was passiert. Bei der symmetrischen Variante, also bei der orthogonalen Variante, da ist die Reihenfolge egal. Und bei der unitären Variante muss ich den Körper auch noch aufwerfen. Weiß ich noch irgendwas? Kann ich noch irgendwas einsetzen? Ja, da oben. F von U' mit B ist 1 und F von B mit U' auch. Und das steht doch hier. Okay, schreiben wir weiter. Gleich ist hier oben, also noch weiter oben, dann bleiben nur diese Deltas übrig. Delta 1 mal Delta 2 mal Sigma plus Delta 2 mal Delta 1 mal Sigma. Okay. Und 2 Minuten habe ich noch. Das sind wir fertig. Hätte ich gar nicht gedacht, aber sehr schön. Erste Möglichkeit. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich die Deltas erstmal beliebig wähle, aber dass ich mir dann später überlege, was gibt es für Möglichkeiten, je nachdem, was der Körper ist. Und eine 1 im Körper habe ich auf jeden Fall. Das heißt, ich kann für die Deltas auf jeden Fall 1 einsetzen. Was passiert dann in dieser Formel? Naja, Sigma macht mit der 1 nichts, also steht hier 1 mal 1 plus nochmal 1 mal 1. Also 1 plus 1 im Körper. Und jetzt seht ihr plötzlich, warum die Charakteristik eine Rolle spielt. Denn je nachdem, was die Charakteristik ist, ist das dann 0 oder eben nicht. Wenn ich es hier einsetze, steht da 0 ist 1 plus 1. Also muss jetzt der Körper Charakteristik 2 haben. Und das heißt, dass wir, wie war das? Orthogonal war, symmetrisch und nicht charakteristisch 2. Nicht Charakteristik 2, aber hier haben wir das. Also ist die Form jetzt nicht orthogonal, sondern unitär. Das heißt, Sigma ist nicht die Identität, aber Sigma Quadrat. Wenn jetzt Delta 1 einfach nur ungleich 0 ist und beliebig und Delta 2 1, dann folgt aus den Rechnungen, die wir gemacht haben, warum 0 gleich, ich setze es einfach ein, Delta 1 mal 1, weil Sigma nichts macht mit der 1, plus 1 mal Delta 1 plus Sigma, also steht da Delta 1 plus Delta 1 plus Sigma, das heißt, die sind additiv zueinander invers. Das Vorzeichen keine Rolle. 1 und minus 1 sind in diesem Körper dasselbe. Das heißt, dieses Minuszeichen kann ich weglassen. Hier benutze ich Charakteristik 2. Das heißt, Sigma lässt dieses Delta 1 fest. Aber Delta 1 war ja beliebig und 0 wird immer festgelassen, also muss Sigma jetzt die Identität sein. Das ist ein Widerspruch. Den letzten Fall machen wir dann am Donnerstag. Da erkläre ich nur noch mal dieses Ende und den zweiten Fall. Aber wenn das Video jetzt aufhört, dann müssen wir auch aufhören. Tut mir leid, Donnerstag geht's weiter. Wenn Sie weiterlesen wollen, bleibe ich dabei. Einfach das Ende des Kapitels anschauen und vielleicht immer so die erste Seite von Kapitel 13. Bis dann.